So, wer mag Geschichten hören? Eigentlich fast alle, ne? Ich lese uns eine Geschichte vor. Die steht in Daniel Kapitel 5. Also eine längere Geschichte. Ich kommentiere so an der einen oder anderen Stelle. Daniel 5. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Gewaltigen, also für alle, die da irgendwo in Ämtern waren, Vollmachten hatten, mitleiteten, für seine 1000 Gewaltigen ein großes Mahl. Er trank Wein, auch vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater, das war nämlich Nebukadnezar, aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen und seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, aus Eisen, aus Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, so dass der König die schreibende Hand sah. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn, alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, die Chaldäer und die Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei. Aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Gewaltigen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Gewaltigen kam die Königin-Mutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, der Wahrsager, der Chaldäer und der Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln, zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König aus Juda, hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir bleiben, gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Er tötete, wen er wollte und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist stolz wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln, man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, sein Sohn Belsazar, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können, noch irgendetwas verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Atem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Upharsin bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur bekleiden und ihm die goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen sollte, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. Und in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Wow, was für eine Geschichte. Das Mene-Tekel ist in unsere deutsche Sprache auch so als Sprichwort eingegangen, ein Mene-Tekel. Und wir befinden uns ja hier in diesem Monat in der Daniel-Reihe. Und es ist einfach eine faszinierende Geschichte, die natürlich auch eine sehr, sehr starke Botschaft hat, in vielerlei Hinsicht. König Belsazar, jemand, der viel Macht hatte. Auch in unserer Zeit gibt es Mächtige, die Länder regieren. Oder es gibt Mächtige, die unglaublich viel Geld besitzen, Firmen. Daniel lebte in diesem Reich und wie letzte Woche Pastor Matthias Krebs ja sehr schön ausgeführt hat, hat er sich auch an bestimmten Dingen angepasst an dieses Reich. Aber Daniel hatte ein Geheimnis. Er lebte nicht nur in diesem Reich, sondern er lebte gleichzeitig auch in einem anderen Reich, nämlich in dem Königreich Gottes. Und hier ist eine Verbindung, sodass es nicht nur eine schöne alte Geschichte ist, sondern dass das auch etwas ist, was für uns heute gilt. Wenn wir Christen sind, dann leben wir auch in zwei Reichen. Wir leben hier in Deutschland, das ist ein irdisches Reich, und gleichzeitig leben wir in dem Königreich Gottes. Wir haben Menschen, die Autorität haben in diesem Reich. Es gibt Polizisten, die dürfen uns eine Strafe abverlangen, wenn wir zu schnell gefahren sind. Das ist richtig so. Wir zahlen Steuern. Wir ordnen uns dem Staat unter. Gleichzeitig leben wir aber in einem Reich, das unsichtbar ist, wo wir auch Bürger sind, wo unser Name im Buch des Lebens steht, wo unsere Identität ist, und das ist das Reich Gottes. Daniel, eine so faszinierende Person, weil er uns so ein Vorbild gibt, wie man denn in diesen beiden Reichen lebt. Etwas, was für uns Christen ja auch herausfordernd ist. Belsazar, die Geschichte fängt ja damit an, dass er sehr selbstherrlich ein großes Fest macht. Und er hatte ein starkes Vorbild. Er hatte eigentlich eine Erkenntnis. Und das ist interessant, bei Gott zählt auch die Erkenntnis, die wir haben. Wir werden beurteilt nach der Erkenntnis, die wir haben. Das ist sehr interessant. Ein kleiner Seitenhieb, deswegen sollten wir als erfahrene Christen auch immer ein bisschen gnädig sein mit denen, die noch nicht lange Christen sind, weil sie manche Erkenntnisse noch gar nicht haben. Belsazar hatte Erkenntnis Gottes, weil er die Geschichte seines Vaters kannte. Und sein Vater war schon so einen bestimmten Weg gegangen, nämlich dadurch, dass er sehr viel Macht hatte, aber irgendwo das gar nicht abgebucht hat, dass Gott ihm diese Macht verliehen hat. Aber war er irgendwann sehr überheblich, sehr stolz, vermessen. Und dann kam der ganz, ganz tiefe Fall. Also es wäre mal interessant, mit Psychologen auch über diesen Text zu sprechen, also über diesen Abschnitt, in was für einer schweren psychischen Störung der Nebukadnezar da gelandet war. Aber auch wenn man das jetzt nicht aus der Perspektive anschaut, sieht man, dass hier eine ganz starke Degeneration stattgefunden hat. Eines Menschen, der ja nun sicherlich nicht dumm war, der hat immerhin ein Riesenreich geleitet, und dann war er nachher degeneriert wie ein Tier. Sehr interessant. Auch darüber könnte man jetzt ganz lange nachdenken, dass wie wir als Menschen eigentlich von Gott her gedacht sind, ein Ebenbild Gottes zu sein und uns menschlich im gesündesten Maße zu verhalten und nicht wie Tiere, die, wo Instinkte ablaufen. Belsazar kannte diese Geschichte, aber er hat es vergessen, und es gab irgendwo eine rote Linie bei dem allmächtigen Gott. Und ich finde, so dieser Gedanke, das kommt jetzt in der Geschichte hier rüber, dieser Gedanke kann uns schon auch in eine gewisse Ehrfurcht vor Gott führen. Ich glaube, dass das Weintrinken hier nicht das Hauptproblem war, warum Gott jetzt so massiv den Belsazar richtete, wenngleich es auch gut ist, den Weingenuss zu kontrollieren. Ja, das ist auch wichtig für damals und immer für die Menschen, dass man dem nicht erliegt. Aber ich glaube, der Weingenuss war hier nicht das Problem, obwohl es hier ganz am Anfang ja so genannt wird, sie tranken viel Wein. Es gab irgendwie eine rote Linie, und ich glaube, diese rote Linie ist auch immer nicht immer dieselbe so. Wir als Menschen können nicht sagen so, wow, wenn du das noch machst, dann hast du die rote Linie übertreten. Aber in diesem Text ist es recht deutlich. Belsazar hatte die heiligen Geräte. Nebukadnezar, sein Vater, sie hatten ja Israel erobert, und sie hatten dann einfach auch aus dem Tempel, aus dem Wohnraum Gottes sozusagen, diese heiligen Geräte hatten sie mitgenommen, und die waren da irgendwo gelagert. Und Belsazar in seinem Alkoholgenuss und seiner Überschwänglichkeit und seiner Hybris sagte, jetzt holen wir die noch und dann trinken wir daraus. Und zumindest hier in unserem Text ist das die rote Linie, wo Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss. Eigentlich hast du Erkenntnis, aber jetzt auch noch andere Götter zu preisen und nicht den wahren Gott, der auch dir, Belsazar, nämlich den Atem gibt und deinen Lebensweg letztlich beginnt und endet. Und das gilt bis heute für alle Menschen. Jeder Atemzug ist ein Geschenk von Gott. Das gilt für Christen und für Nichtchristen. Und das Maß des Lebens, die Tage, die wir leben dürfen, werden von Gott bemessen. Ob man das nun glaubt oder nicht, das ist aber die Wahrheit. Und diese Gedanken können uns allen helfen, in eine gute Ehrfurcht vor Gott zu gelangen und darin zu leben. Hier war die rote Linie, und Gott schickt eine Hand, die an die Wand schreibt. Und irgendwie, wenn man das so liest, denkt man, oh, das wäre irgendwie cool mal zu erleben. Aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so cool wäre, in der Tat, wenn so ein massives Wunder, so ein übernatürliches Eingreifen plötzlich stattfindet. Zumindest für Belsazar war das furchterregend. Ja, wir haben ja hier interessante Beschreibungen, ne? Sein Gesicht verfärbt sich, die Knie schlottern und auch höchst spannend, wie hier die Angst beschrieben wird, in die Belsazar gerät. Eine Hand erscheint und schreibt an der Wand. Ich habe hier mal ein Bild von Rembrandt. Diese biblische Geschichte ist natürlich mehrfach gemalt und interpretiert worden. Da gibt es auch noch ganz andere Gemälde, die sind, und alle haben so ihre verschiedenen Facetten. Interessant ist, dass Rembrandt in seiner Zeit damals wirklich einen Juden gefragt hat, der gut Hebräisch kann: Hilf mir mal, wie man das malt und wie man das schreibt. Und hier steht dann wirklich Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Da steht da in Hebräisch. Und ich weiß nicht genau warum, aber es fängt rechts an, das ist immer so bei Hebräisch, aber hier geht es dann auch noch von oben nach unten. Das ist in der hebräischen Bibel nicht so, weiß ich nicht, warum der das so gemacht hat. Aber deswegen war ich zunächst mal verwirrt, weil ich dachte, hey, was steht da? Aber da steht Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und diese Begriffe kann man auch wirklich, wenn man Hebräisch kann, übersetzen. So, das eine war also, dass Daniel das übersetzen konnte, weil er ja Hebräisch konnte. Er war ja gelehrt in den Schriften, auch eben in den jüdischen Schriften und nicht nur in den babylonischen Schriften, die er ja auch gelernt hat, weil er da ja gelernt hat in diesem babylonischen Reich. Aber noch wichtiger war nicht nur die wörtliche Übersetzung, sondern auch die geistliche Bedeutung. Das war eigentlich das alles Entscheidende. Mene heißt gezählt. Gezählt, gezählt. Was wird denn hier gezählt? Nun, Daniel, wir haben es gelesen, hat es direkt gedeutet. Die Tage deines Königtums sind gezählt. Und das Ende deines Königtums bestimmst du nicht, das bestimmt Gott. Nun kann man die Geschichte ja so lesen, das darf man auch ruhig so sehr entspannt und mal schauen und ja, wie kann man nur so blöd sein, Belsazar und so. Aber man kann natürlich auch die Geschichte lesen. Das ist immer ganz gut, wenn man sagt, Herr, gibt es auch was für mich? Für mein Herz, für meinen Zustand. Und ja, auch für uns gilt, Herr, lehre uns, weise zu werden, zu bedenken, dass auch unsere Tage gezählt sind und dass wir nicht ewig leben. Ja? Auch unsere Tage sind gezählt. Wie viele Tage haben wir noch? Wissen wir nicht. Weiß keiner. Unser Leben kann heute zu Ende gehen und es kann in 20 Jahren zu Ende gehen. Weiß keiner. Aber es wird zu Ende gehen, das stimmt, das steht fest. Und was ist, wenn das Leben zu Ende geht? Dann wird es gewogen. Dann wird es beurteilt. Dann wird es gemessen. Eine Waage misst ein Gewicht. Und wir hatten ja schon in der Einleitung diesen Gedanken mit dem Leicht und mit dem Schwer. Ich weiß nicht, denke so, manche von uns wären gerne leichter, oder? Ist das so? Ja, das ist so. Wir haben ein anderes Ideal, wir haben ein anderes Schönheitsideal in unserer Kultur als damals. Also damals war wohlgenährt, also rundlich, war auf jeden Fall besser. Weil das waren die, denen es gut ging. Und dünn war schlecht, weil man zeigte, dass man arm ist. Das war über Jahrhunderte eigentlich so die Lesart des menschlichen Körpers. Wir in unserer Wohlstandskultur, da hat sich das jetzt verschoben. Ja, man wird schnell dick und weiß mittlerweile, dass das Krankheiten fördert und so weiter. Und da möchte man lieber dünn sein. Aber ganz lange war das so, dick ist cool, weil dick heißt, der ist nicht arm. Und übrigens war auch blass früher eher das Schicke, nicht das Braune. Ja? Also diese gebräunte Haut, die wir erstreben, indem wir also Fernreisen machen oder ins Solarium gehen. Es war auch ganz genau andersrum, weil wer braun gebräunt war, der war halt ein Landarbeiter, einer, der draußen arbeitete. Das waren auch eher die Armen und die Reichen, die waren blass. Das war das Ideal. Ah, blass und dick? Der hat's, ne? Der ist reich, ne? Dem geht's gut. Ja, ich weiß nicht, ob du lieber das Ideal hättest. Aber kehren wir mal hin zu dem Gedanken, zu leicht befunden, zu leicht befunden. Du bist zu leicht befunden. Belsatzar, du bist zwar fett, aber du bist zu leicht. Was ist das? Nun, es ist ganz interessant, dass wir alle ja den Begriff Herrlichkeit kennen, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit. Und im Hebräischen bedeutet Herrlichkeit so etwas wie Gewicht, wie Schwere. Und wir haben das im Deutschen, können wir das noch nachempfinden, weil wir sagen manchmal, das ist wichtig, das ist gewichtig. Und anderes ist unwichtig. Und so ist es bei Gott. Die Herrlichkeit Gottes ist, man könnte sagen, die Wichtigkeit Gottes. Gott ist herrlich. Gott ist wichtig. Im Hebräischen Kavod, das kann man mit schwer übersetzen, dann ist es übertragen eben die Herrlichkeit. Und jetzt mal zu uns. Wie ist es bei uns? Wenn man uns wiegt, nicht was die Kilos angeht, sondern was die Bedeutung vor Gott angeht. Was ist eigentlich dann bei uns? Sind wir gewichtig vor Gott? Sind wir wichtig vor Gott? Wie ist das? Nun, zunächst mal, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns erstmal erschrecken, dass wir das verloren haben. Paulus hat das im Römerbrief geschrieben, wir alle haben nicht mehr die Herrlichkeit, die wir eigentlich haben sollten als Menschen. Die Herrlichkeit, das Gewicht, die Heiligkeit haben wir nicht mehr. Wir sind alle zu leicht. Wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes, Römerbrief. Wir haben das nicht mehr. Wir haben das verloren. Die Heiligkeit haben wir verloren. Und wenn wir auf die Waage kommen, wo gemessen wird, ob wir den Ansprüchen Gottes genügen, dann sind wir alle zu leicht. Wir schaffen das nicht. Wir sind das nicht mehr. Wir sollten eigentlich Gott repräsentieren. Wir sollten ein Abbild Gottes sein. Und das ist... hat ganz viel mit dem Wesen Gottes zu tun. Wir sollten großzügig sein. Wir sollten Gott dankbar sein und ihn ehren. Wir sollten nach seinem Willen fragen. Wir sollten über andere Gutes reden, sie segnen und nicht schlecht hinter dem Rücken reden und fluchen. Wir sollten ein reines Herz haben. Wir sollten nicht gierig sein nach dem, was die anderen haben. Wir sollten nicht neidisch sein. Und ich weiß nicht, wie viel Selbsterkenntnis du so hast angesichts der Heiligkeit Gottes. Es ist immer wieder mal gut, darüber auch nachzusinnen. Wir tun das ja traditionell so ein Stück weit, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir uns mal überprüfen im Licht Gottes, wie sieht es eigentlich aus? Wie selbstsüchtig bin ich eigentlich? Wie viel kann ich dem anderen gönnen? Wie viel will ich denn kontrollieren und den anderen das Leben schwer machen? Will natürlich keiner, aber tut er vielleicht? Wie sieht es aus angesichts der Herrlichkeit Gottes? Wie sieht es da aus mit unserer Herrlichkeit? Mit unserer Heiligkeit? Und ich sag's mal, wie es ist. Reicht nicht. Bei keinem von uns in diesem Raum. Reicht nicht. Reicht nicht. Wenn du denkst, das reicht, wie du lebst, wie du mit Gott lebst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wenn du denkst, das reicht, dann rate ich dir, ein Gespräch zu führen. Und mal angesichts der Worte Gottes, der Gebote und dem, was Jesus so gesagt hat, das nochmal zu beurteilen. Ja, vielleicht denkt ihr jetzt, wo will der da gerade hin, da vorne, der Prediger, wo will der denn eigentlich hin? Will der uns jetzt alle hier fertig machen? Ja, also ich nehme davon nichts zurück, was ich gerade gesagt habe. Wir sind zu leicht. Wir haben nicht die Herrlichkeit. Aber was ist denn jetzt die Lösung? Wie kann das denn jetzt weitergehen? Dann können wir ja die Kirchen alle zumachen, oder wie? Nun, Paulus hat ja nicht nur davon geschrieben, dass uns die Herrlichkeit fehlt, sondern er hat ja dann auch davon gesprochen, wie das denn aufgefüllt werden kann. wie das denn geregelt werden kann. Und da möchte ich es jetzt mal ganz praktisch direkt auf den Punkt bringen. Wenn wir von Gott beurteilt werden und wenn wir auf dieser Waage stehen und wir werden gewogen, wir werden beurteilt anhand der Maßstäbe Gottes, so wie er uns Menschen eigentlich geschaffen hat. Und dann sind wir einfach zu leicht und dann müsste Gott sagen, okay, das war's. Dann stell dir mal vor, und das ist Realität, wenn wir das von Herzen glauben und nicht nur mit dem Kopf, aber und das auch leben, dass Jesus sich jetzt nun mit auf die Waage stellt, wo wir stehen und wo wir zu leicht sind. Jesus stellt sich mit auf die Waage. Die Herrlichkeit von Jesus kommt mit auf unsere Waagschale. Und dann sagt Gott, nicht so leicht. Das ist okay. Das ist gut. Du hast Herrlichkeit. Weil du hast Jesus. Und das ist das Evangelium. Mit Jesus an meiner Seite, mit Jesus, der in mir ist, mit Jesus, der all den Mangel ausfüllt, den ich habe, habe ich Gewicht vor Gott. Habe ich dann doch wieder Herrlichkeit, Heiligkeit, Rechtfertigung. 1. Korinther 1,30. Christus ist uns geworden. Zur Rechtfertigung, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit. Das ist Christus für uns geworden und das ergreifen wir, das sagen wir. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Und Jesus sagt, ja, und ich bin da. Und nimm Jesus auf in dein Herz. Pflege die Beziehung zu Jesus. Lebe wirklich mit ihm. Und du hast Herrlichkeit vor Gott. Und wenn du jetzt beurteilt wirst vor Gott, und wir werden alle beurteilt von Gott, spätestens, wenn wir sterben und niemand weiß, wann das ist, dann werden wir von Gott beurteilt. Es gibt das Gericht Gottes und wir werden von Gott beurteilt. Und ich möchte mal sagen, so ein bisschen Erkenntnis, wie ich mittlerweile habe, wehe dir, wenn du da ohne Jesus bist. Wehe dir, wenn du da ohne Jesus bist. Wir leben in einem Zeitalter der großen Toleranz und da ist ganz vieles ganz gut und richtig dran. Es ist so wichtig, dass wir Toleranz und Respekt für jeden Menschen haben. Ich habe gesagt Menschen, nicht nur für Christen, für jeden Menschen. Aber diese große Toleranz bedeutet nicht, dass jeder seinen Gott sich aussuchen kann und dass jeder leben kann, wie er will und alles ist gleich richtig. Nein, das ist falsch. Belsatzer und seine Gewaltigen, sie haben die Götter gepriesen. Ja, manche waren aus Holz, manche aus Eisen, manche aus Gold, ne? Lauter gefertigte Götter. Und jetzt können wir da natürlich wieder sehr lässig uns zurücklehnen und sagen, ja, so einen Blödsinn habe ich ja nicht. Aber es ist bis heute dasselbe. Es sind selbstgemachte Götter. Ist es dein Reichtum, ist es deine Gesundheit, was auch immer, alles kann zum Götzen werden. Und die Frage ist, was ist unsere Priorität? Was ist unsere Hingabe? Wem gilt unsere Loyalität? Ist es der einzig wahre Gott, der Vater von Jesus Christus und der Heilige Geist? Ist das unser Gott, vor dem wir uns beugen? Dem wir dienen, nach dessen Willen wir fragen, oder ist es etwas anderes? Und ich lade jeden ein, das nochmal neu festzumachen. Ob du nun schon gläubig bist oder ob du das noch nicht bist, das weißt im Tiefsten nur du selbst. Mach dich fest an diesem wunderbaren Gott, denn er zählt auch deine Tage. Bei Belsatzar waren die Tage seines Königtums gezählt. Naja, und als sein Königtum zu Ende ging, ging auch direkt sein Leben zu Ende. Er wurde umgebracht, was ja schon so manchen großen Herrschern passiert ist, die ein großes Reich hatten, die sehr überheblich waren. Wir können an römische Cäsaren denken und andere. Er wurde sogar umgebracht, wahrscheinlich ja von Leuten, die ihm gar nicht so fern standen, wurde er umgebracht, so ein Meuchelmord. Wie furchtbar ist das denn? Und dann vor dem lebendigen Gott zu erscheinen, und zu leicht zu sein, wie furchtbar ist das denn? Das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Daniel lebte für ein anderes Königreich. Er lebte für das Königreich Gottes. Wie äußerte sich das? Meine Predigt heißt ja, aus Schwachheit zur Kraft gekommen. Was meine ich mit Kraft? Ja, es ist eben nicht der Bodybuilder. Was war die Kraft? Es war die Kraft Gottes, die auf dem Leben von Daniel war. Und was war die Schwachheit von ihm? Nun, der war ja nicht schwach, weil er Vegetarier war. Ne? Kapitel 1, ein schönes Stück Bibel für alle Vegetarier, wobei ich glaube, dass das nicht die Hauptaussage ist, lasst uns alle Vegetarier sein, sondern er hat sich entfernt gehalten von diesem Götzendienst. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum er gesagt hat, lieber König, darf ich bitte lieber andere Speise haben und auch meine Freunde und so. Also keine Diskussion jetzt über gesunde Ernährung an dieser Stelle, da kann man auch trefflich darüber streiten und ich bin nicht gegen Vegetarier, versteht mich nicht falsch, aber der Kern bei Daniel ist, sein Herz war und blieb ausgerichtet auf seinen Gott, obwohl er in einem schwierigen Umfeld lebte. Hallo, sind wir das vielleicht auch? Das sogenannte christliche Abendland ist ziemlich vorbei. Was sind die Götter unserer Gesellschaft? Es ist sehr selten der wahre Gott, oder? Sucht unser Volk Gott, wenn wir Schwierigkeiten haben? Nein. Unser Gott ist unser Verstand, ist unsere Forschung, ist unser Geld. Das sind die Götter unserer Gesellschaft. Wir als Christen haben das Vorrecht zu sagen, ich kenne einen Gott und der ist der ewige Gott und vor dem beuge ich mich und den bete ich an und den ehre ich und den frage ich, soll ich das tun oder jenes? Wie soll ich mit meinem Geld umgehen? Welche Beziehung soll ich leben? Wie? Und das ist unser Gott und das hat Daniel gemacht und deswegen ist er aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Was war denn seine Schwachheit? Ich möchte es mal so sagen, seine Schwachheit war weder körperliche Schwachheit noch intellektuelle Schwachheit. Ich glaube, das war alles ziemlich gut bei ihm. Seine Schwachheit war das Anerkennen der Abhängigkeit von Gott. Daniel wusste, ich brauche meinen Gott. Und weil er das wusste und lebt in seinem Herzen, hat er zum Beispiel regelmäßig gebetet. Das war nicht so pharisäisch, aha, schau mal Gott, wie toll ich bin, ich bete zu viel. Nein, der wusste, ich brauche Beziehung mit meinem Gott. Ich brauche sein Reden, ich brauche sein Wirken, ich brauche seinen Schutz, ich brauche seine Nähe und ich liebe meinen Gott und ich sage ihm, dass ich ihn liebe und ich lebe diese Beziehung mit meinem Gott. Und das lebe ich und wenn ich dafür leiden muss, das finden wir auch im Danielbuch. Er hat das durchgezogen. Gott war Nummer eins. Gott war Nummer eins. Er lebte im Königreich Gottes. Und dann wurde er sehr kraftvoll in diesen bestimmten Momenten, die uns im Danielbuch beschrieben werden. Wir lesen das Danielbuch, denken wir so, wow, eine Heldentat an der anderen. Aber vergessen wir nicht, das war ein ganz langer Zeitraum. Der hat ja insgesamt 4 Herrscher überlebt. Oder zumindest beim 4. lebte der immer noch. Das heißt, sein Leben bestand nicht aus lauter Wundertaten, sondern es gab ein paar absolute Highlights, das ist eins, was wir hier gelesen haben. Und was hat er denn dazwischen gemacht? Dazwischen war er einfach treu in den Aufgaben, die er hatte und vor allen Dingen treu in seiner Beziehung mit Gott. Und dann war das Gott vorbehalten, wann jetzt mal so eine Heldentat dran war. Und die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ob das für ihn eine Heldentat war, ich vermute mal, es hat sich erstmal ganz anders angefühlt, so in der Rückschau, so wow, ich möchte auch so sein wie Daniel, ja. Aber da zu stehen und dem König zu sagen, deine Tage sind gezählt, hätten auch bedeuten können, dass Belsazar sagt, okay, warte mal, die Sterndeuter und so, ihr seid ja alle da. Nee, jetzt bräuchte ich jemand anders. Hör mal, du mit dem großen Schwert, komm du mal eben hier, das will ich nicht mehr hören. Wäre alles möglich gewesen. Ja? Das war sicherlich Zittern und Zagen bei Daniel, aber doch kraftvoll. Was war seine Kraft? Er zeigte und sprach von dem Gott, dem seine vollste Loyalität und Hingabe gehörte, über alles andere. Er war bereit, in diesem Moment zu sagen, was Gott sagen wollte. Wo stehen wir? Wo stehst du? Können wir auch sagen, wir sind schwach, in dem Sinne, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dein Reden. Ich brauche deine Liebe, ich brauche deinen Trost, ich brauche Kraft, vergeben zu können. Ich brauche dich, Gott. Das ist das, was ich bei Daniel rauslese, aus der Geschichte von Daniel. Ich möchte leben wie Daniel. Und da liegt so viel drin. Was wird alles noch kommen? Was für Herrscher dieser Welt? Ich möchte, dass Gott mein Herrscher ist. Und dass er über mein ganzes Leben regiert. Und ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und ich möchte dich herausfordern. Wo stehst du? Bist du gerade sehr unabhängig mit Gott unterwegs? Das nennt die Bibel übrigens Stolz. Vielleicht denkst du, nee, mit Stolz habe ich nichts zu tun. Ich kenne so stolze Menschen. So bin ich ja nicht. Bist du abhängig von Gott? Weißt du, dass du Gott brauchst? Betest du zu Gott, weil du Gott brauchst? Weißt du, deine stille Zeit, das ist nicht so wichtig, dass Gott das braucht. Du kannst Gott nicht beeindrucken mit deiner stillen Zeit. Aber du brauchst stille Zeit. Du brauchst Gebetszeit, du brauchst Wirken Gottes, du brauchst, dass dein Herz nicht überheblich wird, weil wenn man das nicht pflegt, wird es das. Such Gott, was ist dein nächster Schritt? Mach doch vielleicht heute nochmal fest, ich werde meine Bibel lesen, ich werde beten, ich werde das auch alleine tun. In Gemeinschaft ist gut und wichtig, aber ich werde das auch alleine tun. Was wird noch kommen? Ich bin hier kein Weltuntergangsprediger. Ich mag gar nicht Leuten Angst machen. Ich mache auch öffentlich nicht Angst. Aber ich sage euch, überhebt euch nicht. Carsten, überheb dich nicht. Ich bin ja mit dem Boot. Ich brauche Gott. Ich bin freiwillig, sage ich. Ich brauche Gott. Ich brauche ihn. Ich will bei ihm bleiben. Ich will, dass er mich erfüllt und dass er mich warnen kann und ich mich warnen lasse. Und dass ich mit ihm lebe. Und das ist ja auch nicht schwer, weil er ist doch gut, oder? Er ist doch so gut. Er ist so liebevoll. Er schenkt doch Freude. Es ist doch gar kein furchtbarer Gott. Aber lasst uns den Kampf führen in dieser Zeit, in der wir sind. So viel Ablenkung, so viele andere Dinge, die wir tun können. Mach heute fest, dass du sagst, Gott, ich lege mich heute nochmal neu fest. Ich werde alleine Zeit mit dir verbringen. Mit deinem Wort. Und dann wird mein Herz gesund sein. Und das alles können wir tun, weil Jesus auf unserer Waagschale steht und uns vor Gott gerecht gemacht hat. Mögt ihr mit aufstehen? Herr Jesus, sende deinen guten Heiligen Geist auch jetzt, der uns hilft in unserer Schwachheit, wo wir manchmal nicht wissen, wie wir beten sollen, wo wir manchmal auch müde sind, überhaupt alleine zu beten und ins Kämmerlein zu gehen. Heiliger Geist, komm und stärke unsere Herzen und lass uns das umsetzen, was wir alle schon so längst wissen, damit unser Herz und unsere Seele ein bewässerter Garten ist, ein schöner Ort, der schön ist, weil du da wohnst und weil du da Raum hast und weil du das neu machst. Und weil du Knoten löst und weil du uns hilfst zu vergeben, damit wir frei sind und damit wir spendabel werden. Weil geben ist seliger als nehmen. Herr, verwandle uns. Wir gehören dir. Und Jesus, danke, dass das alles möglich ist, weil du den Preis für uns bezahlt hast. Danke, Jesus. Amen.